Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Sind Gefährdungsbeurteilungen eigentlich nur ein Mittel der Absicherung oder haben die auch wirklich einen guten Nutzen in einer betrieblichen Praxis? Darüber sprechen wir heute hier in dieser neuen Wandelwerker Podcast-Folge. Mein Name ist Stefan, Geschäftsführer der Wandelwerker Consulting GmbH aus Wuppertal. Und zusammen mit unseren über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützen wir mittelständische Unternehmen und Konzerne dabei, die Sicherheitskultur systematisch weiterzuentwickeln, um dadurch Arbeitsunfälle nachhaltig zu reduzieren. Und mit dabei heute ist wieder die Anna.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Anna Ganske, auch hier Geschäftsführerin beim Unternehmen Wandelwerker. Und ich glaube, das ist eine Podcast-Folge, wo keiner sagen kann, das brauche ich nicht. Sondern Gefährdungsbeurteilung betrifft jeden, könnte man meinen, aber.
Aber, ja. Also wir haben ja in einer der letzten Folgen auch schon über den GDA-Bericht, ne? Also GDA, gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie, genau. Jetzt haben wir es, gesprochen. Und ja, da hat man ja auch den Schwerpunkt auf Gefährdungsbeurteilung. Wir werden uns mal so ein paar Zahlen nochmal rausnehmen und dann ein bisschen tiefer einsteigen. Letztes Mal haben wir uns ja den Bericht in Gänze angeschaut, heute gehen wir ein bisschen tiefer rein. Und zwar haben wir gesehen, bei der ersten Frage, die gestellt wurde, ist, hat eine Gefährdungsbeurteilung stattgefunden? Ja, nein. Und was wir gesehen haben, ist, dass über alle Betriebe betrachtet ein Anstieg da war. Es waren im Jahr 2015 bei der letzten Befragung nur 52% der Unternehmen, die Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt haben. Und jetzt waren zumindest schon mal in 2023/24 68%. Heißt trotzdem noch, dass 32% gar nichts gemacht haben. Was ich spannend finde, ist, dass der deutliche Anstieg quasi zu sehen ist, war bei 1 bis 9 Beschäftigten. Und bei 10 bis 49 Beschäftigten auch noch ein bisschen. Was ich sehr spannend fand, war bei 250 und mehr Beschäftigten, war sogar ein Rückgang zu erkennen von 98% auf 91%. Und als man gefragt hat, sind denn Gefährdungsbeurteilungen in der Praxis gut umsetzbar? Da war eine deutliche Mehrheit, 63%, die sagten ja, gut umsetzbar, 16% sagten ja, nee. Und 17% sagten, mir sind die Regelungen gar nicht bekannt. Ja, also, und dann war noch die Frage, und darauf bauen wir jetzt gleich auf. Wie hoch schätzen Sie im Allgemeinen den Nutzen der Gefährdungsbeurteilung ein, um den Arbeitsschutz in Ihrem Betrieb zu verbessern? Und hier ist ganz spannend, nur 15% sagten sehr hoch. Also nur 15% der Befragten sagten, der Nutzen der Gefährdungsbeurteilung zum wirksamen Arbeitsschutz, um etwas zu verbessern im Unternehmen, ist sehr hoch, 15%. 48% sagten eher, eher hoch, ne? Und dann kommen 30%, die eher gering sagen und 7%, die sehr gering sagen und 1% wusste da keine Antwort zu geben. Aber was ist eigentlich schon fast eine Katastrophe, glaube ich, wenn 37% glauben, das hat eigentlich keinen Mehrwert. Und auch 48% sagen, ja, guck mal, eher noch ein Mehrwert. Also das ist schon ein Thema. Was glaubst du denn, warum glauben denn 37%, dass der Nutzen eher gering ist oder sogar gar nicht vorhanden ist?
Ja, ich glaube, also da gibt es, glaube ich, viele Faktoren, die da reinspielen. Aber ein Faktor, der auf jeden Fall mit reinspielt, ist, dass die Gefährdungsbeurteilung, glaube ich, schon in einigen Unternehmen eigentlich nicht so gemacht wird, wie sie gemacht werden sollte. Das heißt, wenn Führungskräfte hergehen und sie haben jetzt den Auftrag, ne, vielleicht im Rahmen der letzten Pflichtendelegation die Gefährdungsbeurteilung jetzt zu machen. Und es gibt immer noch Unternehmen, wo die Führungskräfte nicht die Gefährdungsbeurteilung machen, sondern dass die sie was machen.
Das haben wir erst gesehen letztens, ne? Also ja. Bei einem Assessment letztens bei einem Kunden im Lebensmittelbereich, da war es ja quasi auch sowas, ne, dass die Führungskräfte das an einigen Standorten zumindest gar nicht gemacht haben. Und da war es dann die Fachkraft für Arbeitssicherheit, wiederum aber auch nicht so viel Zeit hatte. Und dann wissen wir, wo das Ganze endet. Ne?
Ja, genau. Und wenn ich natürlich dann jetzt als Führungskraft den Auftrag bekomme, musst jetzt auch deine Gefährdungsbeurteilung machen und jetzt kriege ich da ein Dokument als Vorlage und jetzt muss ich anfangen und das mache ich dann am Schreibtisch zu den ganzen Themen, die ich sonst noch habe und fange an jetzt zu überlegen, was habe ich denn für Gefährdungsfaktoren, was trifft dir zu, was nicht, ne? Dann ist das in dem wahrgenommenen Nutzen einfach null. Ne? Dann habe ich da mehr Arbeit mit, aber ich habe da überhaupt keinen Nutzen von, weil ich mache die im Grunde genommen für mich selber an meinem Schreibtisch. Ne? Und dann, glaube ich, ist da auch der Nutzen, den eine Gefährdungsbeurteilung haben kann, einfach gar nicht da. Ich glaube, das Thema Aufklärung spielt auch eine Rolle, da haben wir im letzten Mal schon mal darüber gesprochen, ne? Auch dieses Wie und Werbung dafür zu machen, ist auch ein Punkt, dass das, glaube ich, dass die Gefährdungsbeurteilung für sich nicht als ja nutzbar oder wertvoll für die Entwicklung der Kultur und auch für den Arbeitsschutz angesehen wird. Ich glaube, das ist zumindest schon mal zwei Punkte, die einfach damit reinspielen.
Ich glaube, es ist am Ende des Tages, wie so oft, ja, es hat die Haltung. Also welche Haltung habe ich jetzt mal generell zum Thema Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz? Ja, also wie sehe ich das Thema? So, dann kommt auch, sag ich mal, dazu, wenn ich natürlich sage, okay, mir geht es jetzt, das ist nur ein Werkzeug, um im Worst-Case-Fall rechtskonform zu sein. Also wenn ich sage, okay, der Unfall ist dann doch leider eingetreten, es geht mir nur darum, meine Haut zu retten, übertrieben gesagt vielleicht. Ja, oftmals gar nicht übertrieben gesagt. Aber wenn es wirklich darum geht, dann entstehen halt Gefährdungsbeurteilungen oftmals wirklich am Tisch. Ja, unter Umständen durch eine Person, die das mal eben runterschreibt. Und hier sieht man es ja leider auch, und da wurden ja auch Unternehmen befragt mit der Personalstärke 1 bis 9 beschäftigt, nur 10 bis 49. So, die haben ja in den seltensten Fällen eigene Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Ja. Unternehmermodell gibt es ja auch, ja. So, aber gerade wenn ich halt, das sieht man ja leider noch viel, viel öfter, wenn es externe Fachkräfte machen, dass das wirklich eine Gefährdungsbeurteilung ist in einem Baukastenprinzip. Die ist dann, wenn man so raufguckt, die ist dann so allgemein, da weiß ich nicht, ist jetzt plötzlich die Produktion von Nahrungsmitteln. Ist es mit der Metall hergestellt? Ist es eine Raffinerie, überspitzt gesagt, ja? Mhm. Weil es wirklich einfach ja, austauschbar ist. Und natürlich, wenn ich so auf diesem Level unterwegs bin, das ist wirklich sehr austauschbar, was natürlich für Ingenieurbüros dann einfacher ist. Ne? Wenn man guckt, okay, sind natürlich auch ein bisschen gefangen von Stundensätzen und auch ne, der Billigste wird oftmals genommen. Kann man es ein Stück nachvollziehen. Ne? Aber das ist ja nicht das Hilfreiche.
Ja. Und dann erlebe ich es halt auch nicht. Ne? Dann erlebe ich gar nicht, welchen positiven Einfluss das, glaube ich, haben könnte. Ne? Und ich glaube, es ist wirklich, ne, so wie du gesagt hast, dass wenn ich das nur mache für die Pflichtendelegation. Ich weiß, ich muss das machen, dann mache ich das halt jetzt. Ne? Und dann bin ich im Zweifelsfall ne, sauber und komm da mit einem blauen Auge davon, wenn dann mal was passiert.
Aber dann bist du schon einen Schritt weiter, glaube ich, ne? Ich glaube, der erste Step ist erstmal, interessiert mich gar nicht. Ja, muss immer gemacht werden oder muss gemacht werden, da habe ich doch die Fachkraft für Arbeitssicherheit zu. Ja. Extern oder intern mal hingestellt. Und ich gebe es weg. Das ist Stufe 1.
Ja, dann habe ich quasi auch keinen Nutzen davon. Ja,
kein Nutzen, ich hab da quasi nichts an der Mütze mit. Im besten Fall wird nur aufgeschaut, im anderen Fall gar nicht. Ja. So, Schritt 2 schon. Ich bin mir der Pflichtendelegation bewusst, die ich habe, welchen Vertrag unterschreibe. Ich habe irgendeine Leitungsrolle drin. So, und dann mache ich es trotzdem am grünen Tisch mal eben schnell. So, oder betreutes begleitende Fachkraft für Arbeitszeit, wie auch immer, ja. Auch dann ist der Mehrwert natürlich relativ gering.
Ja. Ja, und der Schritt 1 und Schritt 2, den du jetzt beschrieben hast, und im Grunde genommen kann man dann ja auch sehr, sehr schön anhand der Bradley-Kurve betrachten. Ne? Schritt 1 ist mir bezogen auf die Gefährdungsbeurteilung relativ schnuppe, was ich da machen muss. Und Schritt 2 tue ich es einfach aus der Motivation heraus, weil ich es halt einfach machen muss, ne? Weil es eben die Regel im Unternehmen ist. Und dann erkenne ich da keinen Nutzen, keinen Mehrwert, ne? Und auch keine positive Veränderung, wenn ich mich jetzt mit diesem Thema der Gefährdungsbeurteilung auch auseinandersetze. Ne? Aber dann haben wir ja noch Schritt 3 und 4. Oder Stufe 3 und 4. Und ich glaube da, aber die Frage ist ja, wie kriegt man dann eben auch Unternehmen, ne, die jetzt eben ja auch in der Umfrage mit drin sind, wie kriegen wir die dorthin? Ne? Also wie kriegen wir die dorthin, auch eine Gefährdungsbeurteilung so zu machen, dass sie selber den Nutzen erkennen können. Ne? Wir wissen anhand des Safety Loops und auch unterschiedlichster Modelle, dass ich ja nur die Dinge auch für oder nur die Dinge tue, die ich für sinnhaft halte. Nur die tue ich am Ende des Tages auch mit einer intrinsischen Motivation und dann auch regelmäßig und auch über mein vielleicht auch Arbeitsleben hinaus. Und ich glaube, da hatten wir in der letzten Podcast-Folge auch schon drüber gesprochen, da sind wir jetzt auch noch nicht überall besonders gut, eben auch für so ein Werkzeug der Gefährdungsbeurteilung Werbung zu machen, ne? Und auch zu zeigen, wie kannst du das tun, dass dir das gut gelingt.
Ja, ich glaube, dass das Herausstellen der Sinnhaftigkeit, das passiert schon, aber das gut verkaufen, ne? Also ey, das ist dein Vorteil, wenn du das machst, hast du zum einen nicht nur sichere oder gesunde Arbeitsplätze, du hast dadurch auch, wenn du richtige Gedanken machst, stellst du oftmals ja auch fest, du hast auch Qualitätsthemen, du hast Effizienzthemen, ne? Das kannst du ja auch, wenn du es wirklich gut machst und wirklich in den Dialog das durchführst und eben nicht hinter einer verschlossenen Tür alleine, kommen solche Themen ja auch am Rande mit raus. Ich habe letztens erst gerade, das ist in dem Fall keine Gefährdungsbeurteilung, weil es genau dasselbe, also war ein Sicherheitskursgespräch an der Maschine im Training, ja, mit den Führungskräften, und wurden bewusst, wurden da halt die Führungskräfte und auch Mitarbeiter mit eingebunden. So, und dann hat man von uns festgestellt, dass die Mitarbeiter richtig guten Input gebracht haben. Es geht wirklich darum, das anzuschauen, einen Ablauf zu befragen und dann kam über systemische Fragen natürlich auch zu stellen, nenne ich ja Nein-Fragen. Und da kamen wirklich nochmal gute Dinge raus und vor allem was einem Punkt, da war es nicht nur, dass der Platz sicherer wurde, sondern dadurch auch die Produktion im Prinzip schneller ging und weniger Ausschussware entstanden ist. Und das zeigt am Ende des Tages ja wieder, welcher Hebel hintersteckt, wenn ich auch einbinde und mir die Zeit nehme, Ursachen verstehen zu wollen.
Ja, ich glaube, das lässt sich auch, das, was du jetzt gesagt hast zum Thema Sicherheitskursgespräch, lässt sich auch eins zu eins über für die Gefährdungsbeurteilung übertragen. Ne? Ja. Aber, das muss man eben auch sehen, natürlich ist das Ding schneller mal eben runtergeschrieben, wenn ich es halt als Führungskraft am Schreibtisch mache, ne, kurz vor Feierabend oder vielleicht irgendwo nebenbei, als wenn ich jetzt das vielleicht eben auch mit der notwendigen Aufmerksamkeit und Wertschätzung tun muss, dann vielleicht auch vor Ort zu gehen, die entsprechenden Personen mit einzubinden, auch die Experten vor Ort, also die Mitarbeiter mit einzubinden, dann kostet das vermeintlich erstmal im ersten Schritt mehr Zeit und ist vielleicht auch ein bisschen mehr Aufwand. Ne? Aber das, was ich daraus generiere und auch also den nicht nur Impact, den ich habe auf die Mitarbeiter, die daran beteiligt sind, auf das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, auf die Qualität der Gefährdungsbeurteilung, sondern natürlich auf die Sicherheitskultur, der ist von einem, glaube ich, für die meisten gar nicht vorstellbaren Wert, ne? Wenn dann Mitarbeiter und Führungskräfte das Gefühl haben, ich kann hier was dazu beitragen und meine Anregungen werden auch gehört, ne? Was in ganz, ganz vielen Unternehmen heute nicht mehr der Fall ist oder gefühlt, ne? So in der Wahrnehmung der Mitarbeiter und Führungskräfte, dann habe ich damit einen ganz, ganz großen Hebel, auch eine Kultur mit zu verändern. Ne? Findet aber heute ne, eben auch entsprechend dessen, was man mitlesen kann, nicht überall so statt.
Ich glaube, manchmal ist die Frage, wie gehe ich drauf ein? Ne? Also wenn ich natürlich sehe, ich habe nur reine Verwaltungsbereiche, dann wissen wir natürlich, ist das Potenzial geringer. So, wenn ich dann noch im Detail alles bewertet haben möchte, also wirklich jeden einzelnen Tacker, jeden einzelnen Bleistift, oder wie tief man es auch treiben darf oder kann und nicht sollte, dann verliert es natürlich die Menschen, das ist natürlich klar. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, auch hier zu schauen, mit einem gesunden Menschenverstand ranzugehen und die Hürden auch möglichst klein zu machen.
Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, ein Punkt, das machen zu können, eine Verwaltung ist eben auch nochmal besonders, ne, muss man auch hingucken, man kann nicht alle Regeln für oder eine Regel für alle geltend machen, das funktioniert in der Regel nicht. Aber dann wirklich auch Best Praxis-Beispiele dafür zu schaffen, um zweifelsweise, wenn man das Gefühl hat, ne, die Führungskraft hat den Sinn und auch den Zweck und den Mehrwert von einer Gefährdungsbeurteilung noch nicht verstanden, dann eben das Ganze auch mal zu begleiten und das mal aufzuzeigen. Ne, weil wir verändern uns nur über auch mal ausprobieren und neue Erfahrungen machen. Ne? Und ja. Da sind wir dann aber auch bei einer SIFA oder Fachabteilung, die natürlich auch in der Lage sein muss, sowas mal im Sinne eines Coachings auch zu begleiten, ne? Ein gutes Feedback zu geben, selber zu wissen, wie mache ich denn eine Gefährdungsbeurteilung in der Interaktion, wie beteilige ich, wie moderiere ich das, weil es geht ja auch nicht darum, alles bis ins kleinste Detail jetzt zu diskutieren, aber die richtigen Fragen zu stellen, bezogen auf Gefährdungsfaktoren, aber eben auch Verbesserungsmöglichkeiten. Dafür braucht es natürlich auch eine moderative Kompetenz, sowas dann auch im Coaching mit den Führungskräften mal durchzumachen, ne? Und da ein bisschen Motivation vielleicht zu wecken, das mal einfach mal auf diesem Weg auch auszuprobieren.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, sehr, sehr oft ist der Fall, der wird Führungskraft oder sie wird Führungskraft oder wie auch immer. So, und dann macht man Gefährdungsbeurteilung, das ist ja dein Job.
Musste ja.
Ja. So, aber wenn ich es nie gelernt habe, also bei dem, was du gerade sagtest, und das ist, glaube ich, sehr, sehr oft Unternehmen so, also wenn wir unsere Assessments durchführen, dann nehmen wir es ja regelmäßig.
Ja.
Also die Führungskraft macht es nach bestem Wissen und Gewissen oder halt die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Führungskraft gar nicht. So, nehmen wir an, die machen es nach bestem Wissen und Gewissen, weil halt niemand gesagt hat, darauf kommt es an, so gehst du vor. Es gab halt kein Training dazu oder Coaching. Mhm. So, wenn ich sage, okay, die Fachkraft für Arbeitssicherheit soll coachen oder begleiten, ist natürlich oftmals die Ausrede, was soll ich noch alles machen? So, auch hier gibt es ja andere Möglichkeiten, zu sagen, okay, ich mache das in dem Videoformat.
Ja.
Und ich erkläre so die Basics in dem Videoformat, weil das machen wir für unsere Kunden ja auch. Oder wenn wir im Arbeitsschutz-Onboarding das System haben, das Führungskräfte-Arbeitsschutz-Onboarding-System, ist das ja genauso drin. Ja? Das heißt, da sind ja auch Videos drin, wie erstelle ich eine Gefährdungsbeurteilung, worauf muss ich achten, worauf kommt es an? Das sind ja alles Themen, die damit rein müssen. Und dann muss ich am Ende des Tages gar nicht zwangsläufig immer mit jedem Führungskraft ein 1-zu-1-Training machen oder Coaching, sondern da hilft halt für die Basisgrundlage, das zu verstehen, hilft dann schon mal der Videokurs. So, und wenn ich darüber hinaus dann in die Praxis gehe und dann Rückfragen habe, dann kann die Fachkraft für Arbeitssicherheitsingenieur unterstützend tätig werden.
Ja, und das, das kann eben ein sehr, sehr gutes Modell sein, um auch nicht nur neue Führungskräfte, die hinzukommen, ne, mit abzuholen, sondern eben auch bestehende Führungskräfte nochmal auf so ein neues Level für Gefährdungsbeurteilung zu heben. Ne. Und dabei ist die Gefährdungsbeurteilung, über die wir jetzt gerade sprechen, nur ein Beispiel. Ne, ein Beispiel dafür, dass viele Maßnahmen im Arbeitsschutz als nicht ganz so sinnvoll angesehen werden. Vielleicht auch manchmal gar nicht so Sinn, können wir auch mal drüber sprechen.
Ja. Aber Gefährdungsbeurteilung jetzt nicht, ne? Aber es gibt ja andere Sachen, wo man schon auch hinterfragen darf, kritisch, ist das so richtig? Stichwort auch Entbürokratisierung.
Ja.
Haben wir auch schon ein paar Mal hier besprochen. Sehen wir ja auch ein bisschen anders als der ein oder andere Fachexperte draußen, der sofort also das rote Tuch nimmt und allen vorwirft, wenn ich jetzt entbürokratisieren möchte, bin ich fahrlässig und habe kein Interesse an meinen Mitarbeitern. Das ist natürlich Quatsch. Ja, wenn wir genau raufgucken, das ist ein anderes Thema, aber wenn man da genau mal hinschaut, wird man auch, abgesehen von der Gefährdungsbeurteilung, Dinge sehen, wo auch Entbürokratisierung möglich ist, wo Erleichterung, was einfach keinen Sinn macht. Ja, ich muss nur diesen Beißreflex mal loslassen als SIFA und dann finde ich auch Sachen, wo ich besser werden kann.
Ja, also manchmal die Angst.
Ja.
Einen Job mehr zu haben oder so.
Ja, wenn ich natürlich nur das als Fokus habe, ist natürlich schwierig. Ja,
ja, das stimmt. Ich wollte noch einen Punkt dazu ergänzen. Ich glaube auch, dass die Gefährdungsbeurteilung, die wir ja da durchführen, ne, dass auf der einen Seite, also dass wir gerade auch gut dazu beitragen können, so diesen Wissensaufbau und dieses Coaching, was wir jetzt angesprochen haben, dass man kann das gut voneinander trennen. Ne? Ich glaube, wir müssen heute nicht mehr hergehen und uns 8 Stunden in den Seminarraum setzen, um Wissen zu vermitteln. Ne? Wissen nehmen wir heute, da braucht man sich nur angucken, ne, wie wir Wissen konsumieren über Zeitschriften, über Social Media. Das konsumieren wir heute anders.
ChatGPT oder andere Plattformen von KI. Ja.
Konsumieren wir heute einfach bei weitem anders, als das früher der Fall war. Und Wissenserwerb kann und muss heute einfach nicht mehr in 8 Stunden Seminarraum stattfinden. Ne? Und ich glaube, da wird es dann eben, kann man eben eine gute Unterteilung vornehmen zwischen, wir machen Wissenserwerb, jetzt im Rahmen zum Beispiel so eines Online-Kurses oder Videokurses mit zum Thema Gefährdungsbeurteilung. Das ist so die eine Variante. Und die andere Geschichte ist dann eben wirklich dieses Coaching und Training vor Ort, ne, wo man sich dann natürlich in Präsenz auch nochmal sieht, aber eben dann an diesem Thema arbeitet, wo man oder was man einfach nicht so gut digital machen kann. Und dann würde ich da noch einen Punkt ergänzen wollen. Du hast eben auch angesprochen, ne, dass wir, dass natürlich Gefährdungsbeurteilungen jetzt nicht so generisch sein dürfen, dass man nicht mehr weiß, in welchem Betrieb arbeite ich eigentlich. Bin ich in der Arztpraxis oder in einer Raffinerie? Ne? So darf es halt nicht sein. Ich glaube aber dennoch, dass wir, oder nicht dennoch, sondern ich glaube, dass wir an vielen Stellen, was so dieses Thema allgemeine Vorlagen zur Individualisierung sind wir oder sind viele Unternehmen heute noch sehr, sehr schlecht unterwegs.
Ja, stimmt.
Ja, und das führt dann einfach dazu, dass jede Führungskraft, und das finde ich, das ist eigentlich ein Drama, ne, dass jede Führungskraft für ihre Gefährdungsbeurteilung im Grunde genommen bei Null anfängt. Und das ist weder effizient, ne, noch sinnvoll, noch führt es dazu, und da kommt eben jetzt auch dann der Punkt zum Anfang zurück, ne, noch führt es dazu, dass wir eine Akzeptanzsteigerung bei den Führungskräften schaffen. Ne. Wir müssen doch gute Vorlagen schaffen, wo dann eine Führungskraft nur noch hergehen muss und sagen so, ja, wie ist das bei mir? Ne, was muss ich vielleicht ergänzen, was jetzt noch ein bisschen anders ist? Aber das ist der Job meines Erachtens aus Zentralabteilung, auch im Sinne einer Effizienz oder eines Effizienzgedankens und auch im Sinne der Qualität, ne. Und ich glaube dann, wenn der Führungskraft das Gefühl hat, okay, ich kann jetzt hier gutes Material da liegen und kann darauf jetzt aufbauen, ne, mit meinen Mitarbeitern und meinen Experten vor Ort, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt, um die Akzeptanz da zu steigern. Ne?
Ja, definitiv.
Und ich glaube aber, dass wir haben das beim Thema Unterweisung ja angeguckt, wie viele Unterweisungen sind digital und wie viele sind in Präsenz. Ne? Ich glaube, dass das vermutlich auch für die Gefährdungsbeurteilung stimmt. Dass man ein ganz, ganz niedriger Wert, ich weiß jetzt nicht mehr, wie wenig Prozent es tatsächlich war. Ich glaube, die wenigsten Unternehmen arbeiten heute auch mit effizienten Systemen.
Das sehen wir auch noch häufiger, ne? Also ja. Man glaubt manchmal, dass so die bekannten Softwarelösungen oder auch weniger bekannten Softwarelösungen, die es ja gibt für Gefährdungsbeurteilung, eigentlich schon überall vertreten sind. Ja. Und dann stellt man so wirklich, meine, wir sehen ja, durch das wir halt wöchentlich mehrere Assessments durchführen in Unternehmen in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus, also sehen wir ja wirklich sehr, sehr viel. Mhm. Und das war so ein bisschen für uns auch, glaube ich mal, ich meine, wir kennen das ja aus Konzernmittelstand, wo wir herkommen, haben wir auch Software mit eingeführt. Und da sieht man ja eigentlich, dass es kein Standard ist. Ja. Dass man auch oftmals mit Word-Dokumenten oder Excel-Dokumenten arbeitet. So, das zeigt so ein bisschen das Niveau und auch am Ende, was dabei rauskommt bezüglich der Skalierbarkeit von dem, was wir haben. Und ich glaube, man muss sich klar machen, es braucht, wie du schon sagtest, diese allgemeinen Vorlagen, die ich natürlich nicht eins zu eins übernehmen kann, sondern mit Sinn und Verstand bearbeite. Aber wir müssen uns so klar machen, wenn das nicht der Fall ist, verlieren wir auch hier wieder in Akzeptanz, weil alle Führungskräfte den Kopf schütteln. Jetzt muss ich hier, ob im Bürobereich oder woanders, weil der Kollege zwei Türen weiter dasselbe Thema hat. Alle müssen es alleine selbst machen. Das ist nicht nur, verlieren wir nicht nur Akzeptanz, das kostet auch richtig viel Geld.
Ja.
Ja, und ja, auch da, wir können auch im Arbeitsschutz gucken, dass wir nicht so viel Geld ausgeben, wo es nicht notwendig ist. Und das ist definitiv ein Punkt, wo man Geld sparen darf, Zeit sparen darf, Lebenszeit sparen darf, ne, weil gerade Lebenszeit ist ein Thema, da soll man respektvoll mit umgehen. Da können auch alle als Arbeitsschützer was von lernen, glaube ich, was den respektvollen Umgang mit Lebenszeit auch von Führungskräften betrifft. Und da muss man quasi nochmal raufschauen.
Ja, und das, wenn wir so ein bisschen darüber gesprochen, ne, dass es ein gutes System braucht, ne, dass es auch allgemeine Vorlagen braucht, die ich dann anpassen kann, darf. Ne. Und das löst, und das gilt jetzt auch nicht nur für die Gefährdungsbeurteilung, sondern auch für alle bestehenden Werkzeuge, aber das löst aus meiner Sicht eben auch so ein bisschen diesen Punkt, wann soll ich das denn noch alles machen?
Ja.
So wie oft, und da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, ne, wie oft Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder generell Stabstellen einfach immer wieder die gleichen Fragen beantworten. Das ist einfach eine Katastrophe. Ne. Und dann würde ich auch nichts auf die Reihe kriegen.
Ich sollte noch mal an einem Punkt jetzt nochmal anknüpfen. Und zwar, wir haben zu Beginn gesagt, was wir glauben, und die Erfahrung zeigt es uns ja auch, dass in den meisten Fällen Gefährdungsbeurteilungen im stillen Kämmerlein oder im Elfenbeinturm gemacht werden. Worauf kommt es denn eigentlich an? Also was ist denn sinnvoll oder wie ist es sinnvoll, denn Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen? Ich glaube, da kann man ja nicht gleich alles vergleichen, aber auch hier muss man trennen, Büro, wo man vielleicht auch da vielleicht sogar das Thema psychische Belastung viel höher hat als andere Themen. Ne?
Ja.
So, also sag mal, wo wir abgesehen von der psychischen Seite mal her, physisch gesehen weniger Risiken haben, Beispiel Büro. Ja, es geht auch wirklich auf das Thema rauf. Wir haben in der Produktion, im Logistikbereich, wie sollten hier Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden? Wenn nicht im stillen Kämmerlein.
Ja, ich glaube, das, also wir haben ja schon ein paar Punkte jetzt gesagt, ne, wie das ist, ne, dass ich jetzt nicht bei Null anfange. Ne, und dann findet, glaube ich, eine gute Gefährdungsbeurteilung unter Beteiligung auf jeden Fall statt. Ne. Das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt. Ne. Wir kennen das aus den HAZOP-Studien unter anderem auch. Ne. Da findet das, dass das deutlich besser beschrieben, ne, dass eine Gefährdungs- oder dass eine HAZOP-Analyse in einer Moderation stattfindet. Das heißt, es braucht einen Moderator. Ne? Und so ist das für die Gefährdungsbeurteilung eigentlich gar nicht beschrieben.
Das ist das Kernthema der Doktorarbeit. Ne?
Ja. Aber so ist es in der Gefährdungsbeurteilung eigentlich gar nicht beschrieben, sondern da steht halt drin, die Führungskraft ist verantwortlich. Und auch für die Sicherheit der Anlage ist ja auch die Führungskraft verantwortlich. Da wird ja nicht der Moderator der HAZOP-Analyse für verantwortlich gemacht. Aber es findet halt einfach in einer Moderation statt. Und das haben wir hier heute nicht. Ne? Es macht Sinn, an den unterschiedlichen Stellen auch mal ne, den Betriebsarzt mit einzubinden. Betriebsrat ist in vielen Unternehmen auch mit dabei. Natürlich auch die SIFA. Ne? Und vor allen Dingen aber eben auch diejenigen vor Ort, also die Experten im Sinne von Mitarbeiter, der jeden Tag diesen einen Arbeitsschritt oder diese Anlage bedient. Nehmt die mit und fragt die. Fragt die einfach, ne? Mit guten Fragen, jetzt nicht, was ist hier los, was machst du jeden Tag, ne? Sondern mit guten systemischen Fragen, die Kolleginnen und Kollegen mit einzubinden. Und das wäre, wenn ich nur einen Tipp geben dürfte, dann wäre es genau das, mach das mit Beteiligung.
Ja, aus einer Erfahrung, nach dem tödlichen Arbeitsunfall haben wir ja nochmal intensiv alle Maschinen uns angeschaut und hatten ja auch erstmal ein externer, wir haben wirklich, mussten halt ein bisschen Vollgas gehen, ne? So, und der externe hat zu Beginn haben wir den Fehler gemacht, dass halt der Externe rumgelaufen ist und hat halt wenig befragt. Und dann ist genau das entstanden, was man vermeiden muss, aus meiner Sicht. Thema Akzeptanz wieder.
Ja.
Dass man halt einen Schutzzäun etc. pp. Maschinen zuballert und am Ende geht nichts mehr. Mhm. Der Mitarbeiter sagt, der hätte dich mal gefragt und hätten wir es gar nicht machen müssen. Dann fängst du wieder an, am Ende des Tages Zäune und ähnliche Sachen wieder abzubauen. Und deswegen ist das, was du schon sagst, das ist eine Beteiligung von enormer Wichtigkeit, weil es auch dazu beiträgt, dass am Ende des Tages Manipulation von Maschinen weniger werden. Mhm. Und da wissen wir auch aus der letzten Umfrage DGUV aus 22, meine ich, ja, dass noch in knapp 50% der Unternehmen an Maschinen manipuliert wird, regelmäßig, ja, oder ab und an. Und ich glaube, das kannst du auch damit senken, indem du einfach bereits bei der Gefährdungsbeurteilung, bevor du irgendwas irgendwo anbaust, bevor du irgendwas machst, ja, beteiligst. Auch hier haben wir letztens, habe ich auch aus der Praxis nochmal ein Thema, ja, in einem Unternehmen, wo wir waren, hat man quasi erkannt, okay, wir haben hier aufgrund der Flugförderzeuge, die fahren, in einer etwas engeren Halle das Thema, dass man auch relativ schnell über die Fußwegmarkierung rüber kann, dass es zum Unfall kommen kann. Und man hat da quasi einen Schutzzaun hingesetzt, mit einem Übergang, quasi so eine Klapptür, ne, oder Schwenktür, so, Schwenktür, nicht Klapptür, Schwenktür. So, und im Grundsatz kam das, ist das vollkommen sinnvoll. Mhm. Und ich glaube, wenn man die Mitarbeiter mal in ruhiger Angelegenheit fragt, dann werden die auch feststellen, die eigentlich ist das sinnvoll. Mhm. Aber weil die halt nicht beteiligt worden sind, haben die eine riesen Thematik mit diesem Zaun,
ja,
und mit dieser Schwenktür. Mhm. Ja, wo die auch, als wir halt mit den Mitarbeitern einen Kickoff gemacht haben, Workshop, wirklich dann das thematisiert wurde in jedem einzelnen Workshop. Und der einzige Fehler war gewesen, hier einfach nicht einzubinden. Das Ergebnis wäre wohl dasselbe gewesen.
Ja, mutmaßlich wären sie auf die gleiche Lösung gekommen, ja. Und man kann das als Führungskraft für seinen Bereich auch in so tollen kleinen Projekten umsetzen. Wir haben zum Beispiel damalige Arbeitgeber auch so ein Azubi-Projekt gemacht, wo die Azubis für ihre Anlagen Gefährdungsbeurteilung sehr bildhaft auch, ne, mit Bildern auch dargestellt haben, was sind die großen Gefährdungsfaktoren, ne, welche Maßnahmen muss ich dabei berücksichtigen, ne? Also man kann da ganz, ganz viele auch, ja, Beteiligungs- oder auch kleinere Projektarbeiten draus machen, die dazu führen können, dass Mitarbeiter einfach auch mitdenken, ne, sich auch dazu ermutigt fühlen, mitzudenken und eben auch genau solche Dinge anzumerken, ne?
Ja. Also wichtiger Punkt, beteiligen, ja, und befähigen, wie zu Beginn gesagt, ne, also den Führungskräften noch zeigen. Und ich sagte gerade schon, was wir unseren Kunden einsetzen, das ist das Thema Arbeitsschutz-Onboarding-System, also ein System, was den Führungskräften von Beginn an das notwendige Wissen mitbringt. Weil am Ende des Tages macht man vielleicht einmal ein Führungskräftetraining, wenn man so 20 oder mehr Leute hat. Aber du machst nicht für jede neue Führungskraft ein neues Training oder ein Coaching. Das ist eine Illusion. Das kann man sich vielleicht vornehmen als guten Vorsatz. Ein guter Vorsatz, ab dem 1.1. ins Fitnessstudio zu gehen und dann ist es relativ schnell beendet. Also so erfolgreich ist auch der Gedanke, ich kann jeden Einzelnen einfach coachen. Deswegen haben wir, wie gesagt, das Thema Arbeitsschutz-Onboarding-System entwickelt in einem Video- und Feedback-Format. Wenn du jetzt sagst, pass auf hier, das ist ein Thema, das ist ganz spannend, ne, weil das Onboarding ist jetzt nicht nur für Gefährdungsbeurteilung, weil es ist ein Baustein davon. Dann geh jetzt einfach auf www.wandelwerker.com/termin, buch dir jetzt dein unverbindliches Erstgespräch. Wir schauen dann in diesem Erstgespräch darauf, was hast du für Herausforderungen, wo stehst du gerade und wie kann so ein Arbeitsschutz-Onboarding-System vielleicht in deinem Unternehmen aussehen. Also, wenn du sagst, das ist spannend, ich habe ja ein Problem, dann warte nicht länger, du weißt, irgendwann wird das ein kleines Problem, ein großes Problem. Geh auf wandelwerker.com/termin, buch dir ein Erstgespräch. Ich freue mich oder wir freuen uns, dich zu hören. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Stefan.
Und bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.